Müde ist das Thema und ich dachte gerade so, wer braucht denn mehr Ermutigung, die 200-300-Leute-Gemeinde, die perfekt organisiert ist, oder das kleine Häuflein? Wer braucht mehr Ermutigung, nicht müde zu werden? Ich begrüße euch herzlich heute Morgen und alle die, die auf den Plan geguckt haben, und da stand Wilfried Schmidt, ja, die muss ich dann leider enttäuschen, ich bin nicht Wilfried Schmidt. Letzte Woche brauchte der David einen Ersatzmann, diese Woche brauchte der Wilfried Schmidt einen Ersatzmann. Gut, so bin ich also heute nochmal dran. Und ich möchte fortfahren mit der Sommerpredigtreihe, hatte ich ja letzte Woche schon beschrieben. Eine Sommerpredigtreihe über den Hebräerbrief, alle die Predigtdienste, die mir zugeteilt sind in diesen 3 Sommermonaten bis September, werden über den Hebräerbrief gehen, Stück für Stück, Kapitel für Kapitel, sodass wir nachher den ganzen Überblick haben und sehen, wie wunderbar und wie strahlend unser Herr und Heiland dargestellt wird in diesem Hebräerbrief. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir es betrachten dürfen und dass du zu uns redest. Du bist ein guter Gott. Du willst, dass wir getröstet, gestärkt und ermutigt sind, wenn wir diesen Raum verlassen. Und deshalb bitte ich dich, Herr, dass du uns heute Morgen eine solche Botschaft schenkst, eine Botschaft der Ermutigung, der Stärkung, dass wir nicht müde werden auf dem Weg der Nachfolge. Dir alle Ehre, Herr. Amen. Wir haben das letzte Mal uns so einen ersten Überblick verschafft über den Hebräerbrief, haben die beiden ersten Kapitel betrachtet. Wir haben geklärt, wer, wann, wo, an wen diesen Brief geschrieben hat. Und wir haben wichtige Inhalte betrachtet. Wir haben gesehen, Jesus ist die überragende Person des Evangeliums. Er ist größer als die Propheten. Wir haben die 7-fache Beschreibung der Erhabenheit des Herrn betrachtet. Er ist größer als die Engel und wir haben die 7 Begründungen aus dem Alten Testament dafür angeschaut. Und er ist auch größer als Menschensohn, als alle anderen Menschen. Und das Wichtigste waren die 4 Segnungen, die wir durch Jesus erfahren haben als gläubige Christen. Aus dem 2. Kapitel. Erstens, der Teufel ist entmachtet. Zweitens, wir sind befreit von der Todesfurcht. Drittens, das Sündenproblem ist gelöst. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und viertens, wir haben einen Beistand und Hilfe in allen Versuchungen. Und zuletzt haben wir gesehen, und das passte so schön zum Abendmahl in der letzten Woche, Jesus Christus sitzend zur Rechten des Vaters, gekrönt durch das Todesleiden mit Ehre und Herrlichkeit. Und dann haben wir das Abendmahl miteinander gefeiert, den Kelch genommen, das Brot gebrochen und dann hat es genau da hineingepasst. Heute wollen wir das nächste Kapitel anschauen, also Kapitel 3. Können wir das sehen? Hebräer, Kapitel 3, ist das möglich? Das ist schön, danke. Wir wollen also dieses Kapitel heute näher anschauen, bevor wir dann bei der nächsten Predigt zu einem wunderbaren Thema kommen, nämlich das hohe Priestertum unseres Herrn. Und heute machen wir so ein bisschen die Vorbereitung, den Weg dorthin. Heute heißt das Thema, das Unterthema unter dem Punkt Werdet nicht müde, unterwegs zur verheißenen Ruhe. Denn das ist ja unser Ziel, die himmlische Ruhe bei unserem Herrn, bei unserem Vater im Himmel zu erreichen. Das war damals schon das Ziel für Israel bei dem Auszug aus Ägypten. Sie wollten und sollten die Ruhe im verheißenen Land erreichen. Das war das, was der Herr ihnen zugedacht hatte. Genauso wie wir, seit wir Christen geworden sind, nun unterwegs sind in die himmlische Ruhe. Und das ist wunderbar, das zu wissen. Und ich habe 3 Punkte. Auf Jesus sehen. zweitens auf Gott hören und drittens das Ziel erreichen. Unterwegs zur Ruhe. Und das Wort, das am häufigsten vorkommt in der heutigen Betrachtung oder am meisten in diesem Kapitel im Mittelpunkt steht, ist das Wort standhaft bleiben, dabei bleiben, auf dem Weg bleiben, nicht zurück, nicht hin und her. Und das ist wunderbar. Und auch heute sehen wir neben den Ermutigungen, die wir empfangen, auch wieder Ermahnungen, so wie beim letzten Mal. Letztes Mal haben wir die erste von insgesamt 5 Ermahnungen im Hebräerbrief betrachtet. Und die hieß, deshalb müssen wir im höchsten Maße auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben oder vorbeigleiten. Was wir gehört haben, ist das Evangelium, die Rettungsbotschaft. Und vorbeigleiten heißt fast geglaubt und dann doch im Unglauben verharrt zurückgegangen. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen, ich wurde daran erinnert, als du, Marissa, das gerade erwähntest, halb Buddhist, halb Christ, das ist so der Zustand. Die Rettungsbotschaft gehört, aber noch nicht so ganz aufgenommen, angenommen. Und dann kann man leicht vorbeigleiten, wenn man falschen Lehren nachläuft, dem Einhalten von Ritualen oder bestimmten Diensten oder Handlungsweise den Vorrang vor dem Wort Gottes gibt. Und das ist besonders eine Situation, die während der Entscheidungsphase für den Herrn oder in der ersten Zeit, wenn man neu bekehrt ist und zum Glauben gekommen ist, eine Gefahr darstellt. Also nicht vorbeigleiten und vorbeitreiben. Heute also erstens auf Jesus sehen. Und ich lese Hebräer 3, die Verse 1 bis 6. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose im Gottes ganzem Haus. Er ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größerer Ehre wert ist als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Knecht zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Auch in diesem Abschnitt sind so ein paar Begriffe, über die wir uns erst einmal ein wenig Gedanken machen müssen, damit wir den ganzen Text auch so verstehen können, wie er vermutlich gemeint ist. Und deshalb möchte ich euch auf den ersten Vers einmal aufmerksam machen. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Und wir überlesen ja diese Bezeichnungen relativ schnell. Daher heilige Brüder, Teilhaber oder Genossen der himmlischen Berufung. Was bedeutet das eigentlich? Wer ist damit gemeint? Wann ist jemand ein heiliger Bruder oder eine heilige Schwester und wann ist jemand Teilhaber oder Genosse der himmlischen Berufung? Denn an die ist dieser Brief ja hier gerichtet. Damit sind hier an dieser Stelle die gläubigen Hebräer gemeint, aber auch wir. In der Apostelgeschichte 9, im Vers 32, da taucht das erste Mal das Wort Heilige für Gläubige auf. Paulus verwendet das immer und immer wieder im Römerbrief, im Korintherbrief, in beiden, im Epheserbrief, im Philipperbrief, Kolosserbrief, immer wieder beginnt er seine Briefe mit dem Gruß an die Heiligen. Also an die Gläubigen. Und das Wort, das er benutzt, heißt im Griechischen hier Hagios. Das wird auch benutzt für den Heiligen Geist, für das Heilige, das nicht den Hunden gegeben werden soll. Und es steht auch an der Stelle, an der Petrus sagt, du bist der Heilige Gottes. Was bedeutet denn heilig sein? Heilig sein heißt in der Übertragung abgesondert sein, andersartig sein, dem Gewöhnlichen entzogen, aus dem Alltäglichen herausgenommen, für Gott reserviert sein. Geheiligt werden wir dadurch, dass wir zum Glauben kommen, geheiligt durch das Wort, Johannes 17, bedeutet in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist unsere Stellung und das ist gemeint, wenn er hier von heiligen Brüdern spricht. Und das ist auch, sind auch wir mit gemeint. Wir sind aufgrund unseres Glaubens abgesondert, andersartig, herausgenommen, dem Gewöhnlichen entzogen. Gott hat seine Hand auf uns gelegt. Dieser Mensch ist mein Besitztum. Er gehört nicht mehr der Welt, sondern er gehört mir. Für Gott reserviert. Das ist heilig sein. Was ist mit der himmlischen Berufung gemeint? Das ist ja das Zweite, was hier vorkommt und was den gläubigen Hebräern zugeschrieben wird. Sie sind nicht nur heilige Brüder, sondern sie sind auch solche, die teilhaben an der himmlischen Berufung. Was oder wo hast du oder ich Teil an der himmlischen Berufung? Was ist damit gemeint? Berufung heißt im Griechischen Klesis. Das ist so, da kommt auch dieses Wort Klerus her. Also einen Ruf empfangen, eine Berufung empfangen, einen bestimmten Stand einnehmen. Für Israel bedeutete das eher, sie waren Gottes Volk und waren zu einer, hatten eine irdische Berufung. Sie sollten in dieses Land und in diesem Land sollten sie Ruhe finden. Der Gläubige im Zeitalter der Gemeinde ist berufen zu geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Das muss nicht unbedingt auf Erden stattfinden. Aber unser himmlisches Erbe ist in Zukunft, in der Zukunft im Himmel. Und das ist unsere Berufung. Und berufen werden ist ja ein passiver Vorgang. Niemand kann sich selbst berufen, sondern wir werden berufen, damit wir würdig wandeln dieser Berufung, mit der wir berufen worden sind. Epheser 4, Vers 1, wandelt würdig der Stellung, die ihr jetzt in Christus habt. Und welche Stellung haben wir in Christus? Was ist diese himmlische Berufung? Die himmlische Berufung ist, dass Jesus uns jetzt Freunde, Brüder, Hausgenossen, Miterben nennt. Das ist unsere himmlische Berufung. Wir werden eine, oder wir haben ein Erbe im Himmel, das wir einmal einnehmen werden. Insofern sind wir heilige Geschwister, sage ich jetzt mal, Brüder und Schwestern. Und wir sind teilhaftig, wenn wir gläubig sind, dieser himmlischen Berufung auf das Erbe und auf diese besondere Stellung im Himmel. Und das ist hier gemeint. Wir sind erstens abgesondert von der Welt und zweitens in einer besonderen Stellung berufen mit den geistlichen Segnungen. Jetzt, wir erfahren ja auch jetzt und hier schon geistliche Segnungen und in der Zukunft. Und außerdem haben wir einen Fürsprecher am Thron Gottes. Jetzt muss man sich fragen, was macht das mit uns als Menschen? Wir sind ja noch im menschlichen Leib. Löst das Freude aus oder löst das bei uns Belastung aus? Macht uns das Freude, in dieser Stellung und in dieser Berufung zu sein? Oder denken wir, boah, jetzt musst du so und so und so und so? Was macht das mit uns? Und deshalb ist es wichtig, dass wir einen Fürsprecher am Thron Gottes haben, der mit diesen Dingen, die in uns vorgehen, auch umgehen kann. Und unser Herr wird in diesem ersten Vers auch mit zwei Bezeichnungen benannt. Apostel und hoher Priester. Auch das überlesen wir ja relativ schnell. Aber machen wir uns mal deutlich, was der eine und was der andere zu tun hat. Was sind die Aufgaben des Apostels gewesen? Wir haben ja keine Apostel mehr. Aber was hatten sie für eine Aufgabe? Sie waren Botschafter von Gott zu den Menschen, von oben nach unten. Ihre Aufgabe war, die Botschaft zu vermitteln, die sie von Gott empfangen haben und sie den Menschen weiterzugeben. Was hat der hohe Priester für eine Aufgabe gehabt? Er ging genau in die andere Richtung. Er war der, der im Allerheiligsten das Opfer, die Botschaft der Menschen zu Gott brachte. Umgekehrte Richtung. Der Apostel von oben nach unten und der Hohepriester von unten nach oben. Und beides ist Christus, so wird es hier gesagt. Er ist Apostel und Hohepriester. Er hat uns die Botschaft des Vaters gebracht und er vertritt uns, nachdem wir die Botschaft empfangen haben, als Hohepriester am Thron Gottes. Und das ist außerordentlich wunderbar, wenn man sich das vorstellt. Das ist das, was der Herr getan hat und was er noch tut. Denn die Aufgabe des Hohen Priesters dauert ja an, bis er wiederkommt. Und der Abschnitt der Ermahnung, den wir heute sehen, oder fast eher schon der Ermutigung, der ist eingerahmt von diesem Begriff des Hohen Priesters. Hier finden wir ihn im ersten Vers und wir finden ihn am Ende der Ermahnung im vierten Kapitel noch einmal wieder. Es bedeutet, und das ist auch gut zu wissen, diese Aufgabe des Hohen Priesters, diese Aufgabe, das, was die Menschen, die Gläubigen hier auf der Erde quält, belastet, womit sie umgehen müssen, was sie freut und was sie traurig macht, das bringt er an den Thron des Vaters. Wir werden das beim nächsten Mal, wenn wir über das hohe Priestertum von Jesus, das ja jetzt in diesem Augenblick andauert, wenn wir darüber Gedanken uns machen, wie wunderbar diese Möglichkeit ist, dass wir über Jesus als unseren hohen Priester alle unsere Dinge an den Thron des Vaters bringen können. Herrlich. Er ist der, der sich für uns beim Vater verwendet. Das steht auch dann in Kapitel 5 nochmal. Und ihm wird eine besondere Eigenschaft beigeschrieben, die auch Mose beigeschrieben wird, Vers 2, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause treu war. Das ist also die Klammer, die beide umfasst, die Treue im Dienst. Wichtiger Aspekt. Und damit leitet der Schreiber über zu Mose und stellt jetzt wieder einen Vergleich an und zeigt uns, warum Jesus größer ist als Mose, wie er uns beim letzten Mal schon gezeigt hat, dass Jesus größer ist als die Propheten, als die Engel und auch als Menschensohn, als alle anderen Menschen. Jetzt also die Größe Jesu gegenüber Mose. Warum gerade Mose? Mose hatte natürlich hat im Alten Testament die überragende Stellung. Er ist der größte aller Propheten und er hat deshalb auch eine große, große Bedeutung bei den Juden und im jüdischen Glauben und hatte sie im Volk Israel. Es ist der Mann Gottes und deshalb wird Jesus mit ihm verglichen und wir sehen, dass Jesus über Mose steht. Jedenfalls der Punkt, der an beiden herausgestellt wird, ist die Treue der beiden Personen. Und der Schreiber bebildert diese Treue mit dem Beispiel eines Hauses. Er erklärt jetzt, wem gebührt denn die größere Ehre? Dem Erbauer eines Hauses oder dem Verwalter eines Hauses? Wer hat mehr Ehre und Lob verdient? Wer ist der Verwalter, wer ist der Erbauer? Der Erbauer des Hauses ist Gott, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Über Mose wird gesagt, Vers 5, dass er treu war als Verwalter gegenüber dem Erbauer. Als Verwalter des Hauses Israel gegenüber dem Erschaffer und Herr des Volkes. Mose war also, wenn wir so wollen, so eine Art Bauleiter. Er wurde berufen. Er empfing Anweisungen vom Gott und er führte sie aus. Aber er war selbst auch Mitglied dieses Haushaltes. Er gehörte mit zu dem Volk Israel und er diente innerhalb des Hauses des Volkes Israel. Er sprach über zukünftige Dinge, die da kommen würden in sehr ferner Zeit. Und er diente im Schatten. Wir formulieren es manchmal so, dass alles oder viele Dinge, die im Alten Testament geschehen, Vorschattungen sind auf das, was sich im Neuen Testament erfüllt. Also Voraussagen. Die Dinge werfen schon ihren Schatten im Alten Testament, aber sie sind noch nicht zu sehen. Das Licht fehlt noch. Es sind nur die Schatten zu sehen. Über Jesus wird gesagt in Vers 6, er ist der Sohn und Besitzer über das Haus Gottes und in dieser Funktion war er treu. Der Sohn ist der Architekt, der Bauherr und Vollender der Gemeinde. nicht nur der Verwalter. Und das Haus Gottes, was ist das Haus Gottes? Was meint der Schreiber hier? Wir singen dieses Lied ja relativ oft, Jesus will uns bauen zu einem Tempel oder immer wieder. Und da gibt es diese Zeile, dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Genau, das ist das geistliche Haus. Der Sohn dient über seinem eigenen Haus, denn er ist auch der Herr der Gemeinde. Mose sprach über die zukünftigen Dinge, Jesus brachte die Erfüllung dieser Dinge. Mose sprach über die Schatten, die das Neue Testament, der Erlösungsplan, schon in das Alte Testament herüberwarf. Und Jesus brachte das Licht, er war das Licht, das diese Schatten erfüllte. Weil das so ist, ist Jesus größer als Mose, weil er nicht nur der Verwalter, sondern auch der Erbauer und der Besitzer dieses Hauses ist. Und jetzt kommt in Vers 6, kann ich das hier weiterblättern? Ah, ist schon da, dankeschön. Vers 6, da wird jetzt beschrieben, wann sind wir denn sein Haus? Vers 6 heißt, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Das haben wir erklärt. Jetzt kommt der Satz, sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Also, geht's um uns. Wann sind wir denn sein Haus? Wenn wir das Vertrauen oder die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Freimütigkeit heißt im Griechischen Paresia und das bedeutet etwas offen heraus sagen oder leben, gerade heraus öffentlich, Zuversicht ohne Scheu haben. Das ist Freimütigkeit. Und was ist der Ruhm der Hoffnung? Auch das Rühmen aufgrund der Hoffnung. Da müssen wir uns jetzt fragen, um das zu verstehen, welche Hoffnung haben wir denn? Welche Hoffnung hat denn jeder, der hier sitzt? Wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch nicht, gehörst du offensichtlich nicht zum Haus Gottes. Dann weißt du auch nicht, woran du festhalten sollst. Welche Hoffnung haben wir? Wir haben die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Wir haben die Hoffnung auf die Auferstehung. Wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Nur drei von noch ganz vielen Teilen der Hoffnung, die wir haben. Und das müssen wir uns manchmal und auch immer wieder mal in Erinnerung rufen, dass solange wir unterwegs sind, wir diese Hoffnung bewahren und daran festhalten müssen. Das soll uns ermutigen, dass wir diese Hoffnung haben. Hoffnung auf die Wiederkunft, Hoffnung auf die Auferstehung, Hoffnung auf das ewige Leben, Hoffnung auf das himmlische Erbe, das für uns bereitgestellt ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefs spricht in einigen Kapiteln weiter, nämlich im Kapitel 10. Ich lese das jetzt mal eben nochmal über dieses Bekenntnis der Hoffnung. Und das macht es wirklich deutlich. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. So, das, was hier in dem Vers kam, das wahrhaftige Herz, das vollkommene Glaube, besprengt und so weiter, das ist unsere Hoffnung. Sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Der sechste Vers, ein ähnlicher Vers steht nochmal etwas weiter hinten als Vers 14, da heißt es, wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und da gibt es manchmal ein großes Missverständnis. Diese beiden Verse bedeuten nicht, du musst als Christ das Vertrauen, die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung aus eigener Kraft festhalten, sonst wirst du das Ziel nicht erreichen. Das bedeutet das nicht, sondern wir haben Anteil an Christus bekommen. Das heißt, da ist etwas bereits geschehen, das liegt in der Vergangenheit. Jeder Gläubige hat bereits Anteil an Christus bekommen. Du bist durch das Blut erlöst und weil du Anteil bekommen hast, deshalb kannst du freimütig und hoffnungsvoll zum Thron der Gnade kommen. Wir sollen wissen und daran festhalten, dass wir ein für alle Mal gerettet sind und dass dieses Wissen, das soll in uns den Zustand der Freimütigkeit und der Hoffnung auslösen. Und daran sollen wir festhalten, und zwar standhaft, egal wie unsere Lebensumstände gerade sind. Die genaue Betrachtung zeigt uns, dass der erste Teil des Satzes schon in der Zeitform der Vergangenheit steht, also ein abgeschlossener Vorgang ist, wie ich es gesagt habe. Wir haben bekommen. Das ist also geschehen. Und woran kann man sehen, dass das geschehen ist? Bei einem Gläubigen daran, dass er die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhält. Das standhafte Festhalten, liebe Geschwister, ist nicht Bedingung für den Anteil an Christus, sondern es ist das Ergebnis dessen, dass wir erlöst worden sind. Es ist das Ergebnis, dass wir Anteil an Christus haben. Und daran, dass der Gläubige bis zum Ende standhaft bleibt, bis er beim Herrn ist. Daran wird sichtbar, dass er bereits jetzt ein Mitglied von Gottes Haushalt ist und nicht erst in Zukunft irgendwann sein wird. Das Ausharren des Gläubigen ist Beweis für das, was bereits geschehen ist. Es wäre ja eine schreckliche Vorstellung, wenn wir denken würden, ich muss ausharren und festbleiben, sonst werde ich nicht Anteil am Herrn haben. Das wäre eine unendliche Belastung und wir dürfen uns durchaus fragen, wer würde dann in den Himmel kommen? Nein, es ist genau andersrum. Wir sind erlöst und zum Beweis dafür dürfen wir standhaft und fest bleiben und das ist wunderbar. Und dann ganz unvermittelt fügt der Schreiber jetzt eine zweite Warnung in diesen Brief ein. Und zwar die Warnung vor der Verhärtung des Herzens. Hebräer 3, Vers 7 bis 8a. Hebräer 3, Vers 7 bis 8a. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und er nimmt dafür zur Illustration dieses Verses das Beispiel des Volkes Israel auf dem Weg zum verheißenen Land. Und wir ziehen daraus zwei Lehren für uns heute. Erstens, wann immer Gott spricht, sollen wir zuhören. Zweitens, das, was Gott sagt, ist die einzige Wahrheit, die wir nicht anzweifeln sollen. Das ist manchmal schwierig heute, denn wir leben in einer Zeit des Individualismus. Jeder legt für sich fest, was er glaubt, was er denkt, was er befolgt, was er nicht befolgt. Wir haben am Dienstag auch kurz darüber gesprochen. Ich entscheide selbst, was ich will. Oder das sehe ich überhaupt nicht so. Und das führt zu allen möglichen Dingen, nicht nur im normalen Leben. Ich entscheide selbst, ob ich die Verkehrsschilder einhalte oder nicht, ob ich da 30 fahre, wenn da 30 steht. Ich sehe das überhaupt nicht ein, warum das da steht, also mache ich das nicht. Und das ist etwas, was auch in den Raum der Gemeinden und der Bibelbetrachtungen eingegriffen hat, dass da jeder für sich entscheidet, was er denn jetzt für richtig hält oder was er befolgen möchte und was er nicht befolgen möchte. Und das ist genau das Problem des Volkes Israel. denn dadurch entsteht eine Kette von Misstrauen, von Zweifeln gegenüber Gott und seinen Anweisungen. Wir müssen einfach uns deutlich machen, das Wort Gottes ist die einzige Richtschnur, die wir haben, und diese Richtschnur ist wahr. Was der Einzelne davon hält oder nicht hält, das ist eine ganz andere Sache, aber das kann nicht der Entscheidungsgrund sein. Der Entscheidung muss immer sein, was sagt Gottes Wort und nicht, wie verstehe ich Gottes Wort. Das Problem Israels war ja, oder diese Wüstenreise war ja eine Kette von Misstrauen und Zweifeln gegenüber Gott und seinen Anweisungen. Ungehorsam, offene Rebellion, Widerstand, Jammern, Klagen, schnelle Versprechungen, ja, wir machen ganz bestimmt, die ebenso schnell wieder gebrochen wurden. Zweifel und Entmutigung, immer wieder ungehorsam. Das ging sogar so weit, dass sie lieber zurück nach Ägypten wollten, weil sie Angst hatten davor, das Land in Besitz zu nehmen und dem Herrn eben nicht vertrauten. Sie wollten sich der Eroberung dieses Landes nicht stellen. Sie glaubten nicht daran, was er ihnen gesagt hatte, als er sie in das Land bringen wollte, sondern sie glaubten diesen Kundschaftern mehr als dem Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes bezweifeln, wenn wir denken oder sagen, ist das die Wahrheit, dann bedeutet das letztlich im Umkehrschluss nicht anderes, als dass wir sagen, dass Gott lügt, dass es sein kann, dass er nicht die Wahrheit sagt. Die Bibel sagt hier, und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen wollten. Sie waren aufgebrochen, aber der entscheidende Gehorsamsschritt fehlte. Und darauf reagierte Gott, indem er sie straft und weitere 40 Jahre in der Wüste wandern lässt. Und zwar so lange, bis alle die, die ausgezogen waren, gestorben waren, bis auf zwei Männer, Josua und Kaleb. Das waren die einzigen, die aus dieser ganzen Gruppe, die damals aus Ägypten rausgezogen war, ins gelobte Land kamen. Alle anderen wurden aufgrund ihrer Zweifel, ihres Widerstandes, ihrer offenen Rebellion bestraft. Und jetzt gibt der Schreiber des Hebräerbriefs Ratschläge. Als Konsequenz aus der Geschichte Israels, er gibt diese Ratschläge an die Gemeinde der Hebräer damals und er gibt sie auch an uns heute. Hebräer 3, die Verse 12 und 13. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Da haben wir wieder so zwei Sachen, die wir kurz überlegen müssen. Was ist denn ein böses Herz des Unglaubens und was ist denn der Betrug der Sünde? Das böse Herz des Unglaubens ist genau das, was es beschreibt. Es ist ein Herz, das nicht glaubt, was Gott sagt. Und deshalb ist es böse. Es gibt da keinen zwischen keinen neutralen Bereich. Es gibt kein neutrales Herz. Entweder ist das Herz erneuert und gut und glaubt dem Herrn, oder es ist nicht erneuert, dann ist es böse. Es gibt nichts dazwischen. Das böse Herz des Unglaubens vermag den unechten Gläubigen, den Namenschristen vom Weg abzubringen, weil es ständig im Zweifel Herzen sät. Das ist jetzt wieder so ein Fall. Solange diese Frau, von der wir eben hörten, nicht ihr Herz dem Herrn übergeben hat, solange wird der Satan versuchen, sie immer wieder zurück zum Buddhismus in diesem Fall oder zu welcher anderen Lehre auch immer zurückzuholen. Solange das Herz nicht gewechselt hat. Und das ist eben manchmal so, dass wir das nicht sofort erkennen können. Es erhält den Ungläubigen bei seinem Unglauben, weil es die Lügen gegen Gott und seine Lehren in seinem Herzen lebendig hält. Es wird ja so sein, dass jemand, der von einer anderen Lehre kommt, der hat ja ganz viel auch schon inhaliert und weiß, und das böse, ungläubige Herz hält dieses Wissen immer wieder lebendig, damit die neue, gute Lehre, die Erlösungslehre, die Rettungsbotschaft nicht in dieses Herz einziehen kann. Und das böse Herz des Unglaubens führt deshalb zu falschen Entscheidungen, Entscheidungen ohne Gott. Das ist genau das, was dem Volk Israel passiert ist. Der Betrug der Sünde, damit ist die Enttäuschung gemeint, und das kennt jeder von uns auch ein bisschen, auch als Gläubiger. Wenn wir erkennen, dass die vorherigen verlockenden Versprechungen der Sünde nach begangener Tat sich nicht eingestellt haben. Sünde ist ja etwas, was in schillernden Farben uns etwas vorspielt, vormacht, was wir erreichen könnten, wenn wir denn nur, genau wie die Schlange und Eva und so weiter. Die Sünde hinterlässt einen schalen Geschmack, Enttäuschung und zurück bleibt gegebenenfalls halt auch die Strafe. Der Betrug der Sünde ist das, was dem Menschen passiert, wenn das böse Herz des Unglaubens ihn auf falsche Wege gelockt hat. Und genau das ist die Geschichte Israels in der Wüste. Was können wir dem entgegensetzen? Zwei Teile, zwei Dinge, zwei Ratschläge benennt hier der Schreiber als Ermahnung. Vielleicht aber ist es sogar eine Ermutigung. Seht zu, dass nicht jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens hat im Abfall vom lebendigen Gott. Seht zu, dass nicht jemand von euch, auf Deutsch übersetzt heißt das, passt aufeinander auf. Teil 2 der Ermahnung, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Ermuntert einander, heißt das auf Neues, auf Deutsch. Und das ist die Ermahnung an alle Gläubigen in einer Gemeinde, nicht an eine bestimmte Klasse. Sagen wir mal, die Ermahnung oder die Ermunterung in der katholischen Kirche darf nur vom Klerus kommen oder von Vollzeitlern oder von Pastören oder was weiß ich oder von Leuten mit bestimmten Ämtern. Die Ermahnung in einer Gemeinde darf nur von den Ältesten kommen. Nein, das ist nicht so. Wir werden alle aufgefordert, aufeinander aufzupassen und einander zu ermuntern. Und warum wir das tun sollen? Vers 14. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Damit wir festhalten an dem, was wir gelernt und gehört haben und was der Herr Jesus in unser Herz gepflanzt hat. Jetzt werfen wir da einen Blick auf die Praxis. Das hatte ich eben schon mal angedeutet. Das ist schwierig heutzutage, weil wir eben auch in der Gemeinde in einem bestimmten Individualismus leben, der sagt, das entscheide ich selbst. Das sehe ich so, das mache ich nicht und das gilt mir nicht und das gilt mir auch nicht. Die andere Seite ist die, dass wir heute in einer Zeit leben, wo eine gewisse Zurückhaltung in geistlichen Dingen, aber auch sonst, wo jeder um sich so einen Zaun zieht, den möglichst niemand überspringen soll, weil es soll uns niemand zu nahe kommen. Aber du musst jemand nahe kommen, wenn du aufeinander aufpassen willst, wenn du auf ihn aufpassen willst und wenn du ihn ermuntern sollst, dann das kann man nicht auch per Distanz machen. Glauben in der Gemeinde ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir leben nicht alle nebeneinander her, treffen uns sonntags hier und gehen wieder auseinander. Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt und in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir aufeinander aufpassen und dass wir einander ermuntern. Das ist das, was uns hier gesagt wird, damit eben nicht jemand von uns zurückbleibe. Das ist der Sinn. Es geht nicht um Kontrolle, es geht nicht um, das weiß ich besser als du, sondern es geht darum, dass wir einander ermahnen und ermuntern auf dem Weg, damit keiner von uns zurückbleibt. Das ist das Wesentliche. Dem Volk Israel war eine Ruhe im gelobten Land verheißen und sie haben sie nicht erreicht. Sie sind abgewichen durch ein böses Herz des Unglaubens und ernteten die Frucht des Betruges der Sünde, nämlich den Tod in der Wüste. Und viele hundert Jahre später ermahnt David im 95. Psalm erneut, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist das Zitat, das der Schreiber des Hebräerbriefes hier eingefügt hat. Es bedeutet, nach diesem dramatischen Fehler des Volkes Israel hat Gott eine neue Möglichkeit gegeben, weil er eine neue Ruhe geschaffen hat. Die Ruhe im Himmel für alle Angehörigen seiner Gemeinde auf der Erde. Josua hat es nicht geschafft, das Volk Israel zur Ruhe zu bringen. Denn als sie drin waren, fing das Theater ja erst an. Auch deshalb ist Jesus größer als Josua, weil er eine neue Ruhe geschaffen hat, eine himmlische Ruhe. Und er wird uns hineinbringen. Dessen dürfen wir gewiss sein. Alle Gläubigen, alle, denen das Blut Jesu das Unterpfand ist, alle Gläubigen werden die himmlische Ruhe erreichen. Und das Ruheerbe im Himmel ist für jeden von uns bereit. Alle, die ihre Herzen nicht verhärten, sondern gehorsam sind. Und das müssen wir auch in der Praxis einfach lernen und ausüben, dass wir einander in Liebe und in Geduld begleiten, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir einander ermutigen und ermuntern. Und vielleicht ist das sogar gerade in unserer kleinen Gemeinschaft wichtig, aber auch besonders einfach. In einer mehrere hundert großen Menschenmenge in der Gemeinde ist das schwieriger. Aber wir sehen uns ja, wir haben uns ja im Blick. Und wir dürfen und wir sollen und wir müssen den Mut haben, aufeinander aufzupassen, in einem guten Sinne, nicht im kontrollierenden Sinne und in einer ermunternden Art aufeinander zugehen, wenn wir bemerken, dass jemand nachlässiger wird, im Gemeindebesuch wird, dann ist es durchaus angebracht, mal zu fragen, was ist da los, warum und so weiter. Das ist aufeinander aufpassen, das ist nicht kontrollieren, ich mache eine Strichliste, wer wann wie oft kommt. Nein, das ist liebevolles Ermahnen und Nachfragen, weil jeder, der zurückbleibt, läuft Gefahr, komplett ausgeschaltet zu werden. Wenn wir in einer Gemeinschaft bleiben und uns in einer Gemeinschaft bewegen, auf das Ziel zu, das ist viel besser für alle Beteiligten, als wenn wir in einer langgezogenen Kette mit ein paar Leuten ganz hinten dran, dann ist der Feind viel schneller dabei, da Unkraut zu säen. Lasst uns darauf achten, so viel dabei überhaupt an uns liegt oder liegen kann, dass alle mitkommen und keiner zurückbleibt. Und achten wir aufeinander so in einer Art und Weise, dass wir rechtzeitig erkennen, wer ist müde und wodurch auch immer ist er müde geworden. Das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle, aber dieser Bruder, diese Schwester ist müde, der braucht unsere liebevolle Unterstützung. Ermuntern wir einander, damit niemandes Herz durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Amen. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zusammengestellt hast, dass die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft der Gemeinde, die du auf dieser Erde gemacht, geschaffen, geführt hast und immer noch führst, dass in dieser Gemeinschaft ein unglaublich großer Vorteil und eine große Kraft liegt, die du da hineingelegt hast. Herr, wir wollen nicht zweifeln an deinen Führungen, wir wollen nicht zweifeln an deinem Wort, wir wollen nicht zweifeln an dem, was du uns gibst und sagst und zeigst, sondern wir wollen einander liebevoll und geduldig helfen, auf dem Weg zu bleiben, dass sich niemandes Herz verhärtet, damit wir alle ans Ziel kommen. Wir sind Erlöste und wir sind auf dem Weg zum Himmel und wir werden das himmlische Erbe erreichen. Aber schenke, dass wir das gemeinsam erreichen, Herr, dass niemand zurückbleibt und ein verhärtetes Herz bekommt. Hilf uns, Herr, dass wir dir nahe bleiben in unserem Gemeindeleben und dass diese große, große Möglichkeit, die du uns gegeben hast, miteinander auf dem Weg zu sein, dass wir die nicht leichtfertig vertun durch falsche Zurückhaltung, durch falsche Scheu, aber auch nicht durch Übergriffigkeit oder durch falsche Auslegung deines Wortes oder durch Besserwisserei, sondern dass wir einander dienen in Geduld, in Liebe und dadurch dann erfahren, Herr, dass wir gemeinsam den Himmel erreichen. Danke, dass du den Weg vorgebahnt hast und dass wir es schaffen werden mit deiner Hilfe und durch dich. Amen.